Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Manuel, hast du ein paar Minuten auf dem Kaffee?
Ja, gerne. Kann ich gut gebrauchen gerade.
Also ich komme gerade aus diesem Meeting und wir haben besprochen, wie es im Projekt weitergehen soll. Und ich habe natürlich wieder Werbung gemacht für unseren agilen Ansatz, ne? Inkrementell, iterativ, und wir kennen zwar die Ziele, auf die wir zuwollen, aber noch nicht genau den Weg dahin. Nach all den Jahren, die wir jetzt auch für Maschinenbauer arbeiten, habe ich immer noch das Gefühl, so richtig lecker zufrieden sind die damit nicht. Das soll ein Unwohlsein, so ein Wunsch nach mehr Plan, ein Wunsch nach mehr Sicherheit, nach mehr festen Zwischenzielen, nach detaillierten Blueprints, nach denen man am besten vorgeht. Ich weiß noch nicht genau, wie man das greifen kann, dass man besser zusammenkommt.
Vielleicht gebe ich mal so einen Einblick als Maschinenbauer und jetzt hier bei Smart Square. Die Arbeitsweisen, so wie ich sie jetzt erlebe, unterscheiden sich sehr deutlich. Das für einmal vorweg. So, das ist also, merkt man schon, habt ihr selber gemerkt, wie hier Produkt entwickelt wird, wie hier Software entwickelt wird, es unterscheidet sich schon, ich sag mal, vom normalen, durchschnittlichen, klassischen Maschinenbau, wie man ihn so kennt.
Obwohl da ja auch Software entwickelt wird, ne?
Ja, da wird auch Software entwickelt, aber auch in einer Art und Weise, mit einem anderen Bezug. Es ist ja doch immer, die Softwareentwicklung ist ja irgendwie doch immer produktbezogen, und das Produkt im Maschinenbau und im Anlagenbau ist dann wirklich endgültig wieder eine Maschine oder eine große Anlage, ja, eine verkettete Anlage, was auch immer dann der Maschinenbauer anbietet.
Ja. Also meist auch Software, die auf der Maschine irgendwie läuft, so in der Steuerung oder so, ne?
Genau, es gibt einmal, man unterscheidet ja im Maschinenbau gerne zwischen Programmierung der SPS, so die klassische OT, so wie man es nennt, und Softwareentwicklung IT. Ich glaube, der Schwerpunkt im Maschinenbau liegt doch häufig im OT-Bereich. Das sind auch die absoluten Stärken der Unternehmen und auch des Personals, der Mitarbeiter. Sagen wir mal, in der SPS-Programmierung, in der Ablaufsteuerung, da das Optimum rauszuholen. Und im IT-Bereich sieht es dann schon anders aus. Das ist häufig vielleicht auch mal noch eine Anwendungsentwicklung, so wie das bei meinem früheren Unternehmen war. Das ist nicht so richtig klassisches Produkt, weil das Produkt, IT-Produkt, immer irgendwie im Zusammenhang mit der Maschine spielt.
Okay, also meinst du, dass der Unterschied halt ist, dass der wesentliche Takt vorgegeben wird, also Entwicklungstakt vorgegeben wird durch diese klassischen Vorgehensweisen, wie man die Maschine entwickelt, und die Software ist einfach irgendwie nur so ein Teil damit drauf und deswegen sozusagen untergeordnet, während bei uns eigentlich das IT-Produkt, die Software im Vordergrund steht, und weil sie auch für sich alleine steht.
Genau, so können wir das eigentlich zusammenfassen. Also so ein bisschen ist ja immer die Produktentwicklung im Maschinenbau oftmals sehr inkrementell. Also wir verbessern bestehende Systeme, bringen vielleicht auch neue Technologien rein, aber es ist Schritt für Schritt. Wir werden effizienter, wir werden vielleicht, die Maschine wird schneller, sie kann schneller sich bewegen, verfahren, was auch immer, drucken. Das ist ein inkrementeller Fortschritt, und Software ist immer dann ein Teil davon. Es ist aber im Prinzip nicht so ein eigenständiges Produkt, wie wenn man ein Softwareprodukt entwickelt, wie bei Smart Square.
Also inkrementell wollen wir ja auch entwickeln, ne? Iterativ, inkrementell, wie wir immer so schön sagen. Also schön in Zyklen und dann immer wieder ein bisschen mehr drauf. Aber es ist halt neue Funktionalität, die wir immer draufsetzen. Das heißt, wir optimieren ja nicht an bestehender Funktionalität immer weiter, sondern wir sagen ja, wir entwickeln neue Features, gucken mal, wie sie werden im ersten Mal, verbessern es dann vielleicht nochmal, und dann wenden wir uns ja auch dem nächsten zu, um dann das Gesamtprodukt irgendwie weiterzuentwickeln, ne?
Ja, muss man sehen, im Maschinenbau teilt sich das ja noch so ein bisschen auf. Also Softwareentwicklung ist so ein Baustein, ein Paket, ein Bereich, wie man das auch immer nennen möchte. Aber in der Maschinenentwicklung sind es ja mehrere. Also ich habe wenn ich was für eine Maschine entwickle, habe ich eine mechanische Konstruktion. Da muss ich was entwickeln. Ich habe eine elektrische Konstruktion, also Schaltschrankbau, Verdrahtung, Sensorik, das muss ich entwickeln. Das sind ja mehrere Bereiche, das sind immer schon zwei. Und dann habe ich vielleicht noch, weiß ich was, Hydraulikentwicklung und so weiter. Das sind ja eigentlich drei Bereiche zum Beispiel, die ich entwickeln muss für eine Anlage. Oder zwei, das kommt drauf an. Das ist also ein bisschen mehr als nur ein Paket zu entwickeln. Ja, und das hat ja auch Abhängigkeiten untereinander. Es ist immer, wenn ich konstruktiv arbeite und ich Bauteile fertigen muss, dann müssen die irgendwo gemacht werden, ob das jetzt in der eigenen Produktion ist oder ich das fremd vergeben muss. Das dauert ja auch seine Zeit. Das ist nicht in dem Takt möglich, wie es vielleicht bei der Softwareentwicklung ist. Wenn man gerade agile entwickelt über Sprints, wo man jetzt dann in wochenweise Ziele erreichen kann.
Also mein Gefühl dabei ist, dass das gar nicht so richtig oder dass es schwer zu vermitteln ist, dass man halt in diesem hohen Tempo unterwegs ist und noch nicht genau weiß, wie es weitergeht, ne? Also dass man sich eigentlich so ein bisschen vortastet ja auch und dabei die Pace oben hält, ne? Also man lehnt sich selten zurück und arbeitet für lange Zeiträume einen Arbeitsvorrat ab, sondern man ist eigentlich in so einem ständigen Abgleichungsprozess miteinander. Und das ist gerade das, wo so das Verständnis ein Stück weit fehlt. Und letztendlich merken wir ja auch, wenn man in den Projekten drin ist, dann schwingt es sich ein aufeinander und es wird dann ja auch erfolgreich. Aber es ist jedes Mal so ein Gewöhnungsprozess. Also jetzt gerade heute habe ich wieder nochmal erklärt, wie das alles läuft und ich schaue dann in ungläubige Gesichter, ob das denn wirklich alles so richtig ist. Merke dabei auch, dass diese Terminologien noch unterschiedlich sind, die Fachsprachen. Also wir haben manchmal auch noch so Übersetzungsthemen, muss man echt sagen. Das kommt gar nicht so gut an, wenn ich von Sprints rede oder von Use Cases oder ja Usability und sowas. Ne? Also uns geht das immer relativ leicht hier über die Lippen, weil das so ein Hauptthema ist. Aber auch da merke ich sofort so, ich weiß nicht, sind die konservativ? Ist das so eine Grundhaltung, dass man erstmal so skeptisch ist zu allem, was man da noch nicht so kennt? Provokative These. Ist der Maschinenbau an sich immer konservativ?
Ist der Maschinenbau konservativ? Oh, das ist eine spannende Frage. Also erstmal kann man natürlich nie von dem Maschinenbau sprechen. Es gibt natürlich immer Differenzierung. Ich glaube, viel kommt einfach aus der Herkunft. Ne? Wo komme ich eigentlich, kommt so ein Unternehmen her? Wenn ich natürlich ein Maschinenbau bin mit einer hohen Produktionstiefe, sehr viel selber mache, meine Produktionsprozesse optimiert habe auf schnelle Lieferzeiten und so weiter, dann bin ich natürlich auch häufig in so einer sehr detailorientierten Arbeitsweise unterwegs und sehr technisch unterwegs. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen hemmend. Oftmals werden ja, ich kenne das in Entwicklung, häufig, was sind denn mögliche Probleme, könnten auftreten? Welche Schwierigkeiten gibt es bei der technischen Umsetzung?
Ja.
Und die plant man ganz, versucht man gerne im Vorfeld irgendwie zu planen, zu begutachten, auszuräumen, einschätzen zu können. Und das ist ja ein bisschen ganz anderes Konzept, als zu sagen, okay, wir arbeiten agil, wir arbeiten in Sprints, wir fangen an, wir machen, gucken, funktioniert es? Funktioniert es nicht. Das geht natürlich in so einer technischen Entwicklung manchmal schwieriger, weil ich kann nicht das Bauteil einfach mal produzieren lassen und merke, funktioniert nicht, ich mache es jetzt nochmal. Diesen Prozess wiederhole ich ein paar Mal. Ne? Also das funktioniert so nicht. Da legt man sehr viel Wert, ich sag mal, in der Konstruktion, sehr viel Detailwert drauf, dass es funktioniert, dann wird das Teil gemacht und dann verbaut.
Wo wir umgekehrt in der Softwareentwicklung ja über Jahrzehnte lernen mussten, dass es so eben nicht die beste Möglichkeit ist, um wirklich das komplette Potenzial zu heben, was du mit Software hast, weil dafür brauchst du mehr Kreativität, musst mal freier denken, musst auch diesen Freiraum haben, mal einen Fehler zu machen, den du natürlich vielleicht da korrigieren kannst auch in der Software. Klar, es ist auch nicht gratis, wenn du sagst, boah, von einer Woche Arbeit muss ich 2 Tage wegwerfen, um das jetzt nochmal irgendwie umzubauen. Letztendlich, es geht und es geht relativ günstig. Und diese Prozesse sind natürlich genau darauf ausgelegt, ja, dieses Innovationspotenzial, die Kreativität irgendwie zu heben durch maximale Freiheit. Problemlösung, Risikomanagement, ja, klar, macht man natürlich auch irgendwie, ne? Hast dann auch auf dem Radar, welche technischen Risiken du da möglicherweise hast. Dann haben wir unsere Methoden. Da machst du mal ein Spike zum Beispiel. Da geht schon wieder los, Fachterminologie.
Ja.
Da würden mich schon wieder alle komisch angucken. Also dann lässt du mal einen Testballon steigen, um das Risiko besser einzuschätzen oder zu schauen, wie kannst du es mitigieren. Dann weißt du ein bisschen mehr und dann machst du erstmal weiter. Aber du musst nicht alles sofort auf dem Papier gelöst haben am Anfang, ne? wo ja auch die Erfahrung zeigt, die Lösung wird's eh nicht. Dann streitet man sich hinterher drüber, warum das falsch ist, was auf dem Papier ist. Begünstigt auch, dass wir eher mit flachen Hierarchien arbeiten hier. So ganz, also wir haben auch unsere Entwicklungsprozesse, die sind auch recht streng. Da gibt es ja schon auch Vorgaben, in denen gearbeitet wird, und es gibt Review-Prozesse, und wir haben so unsere Maßgaben für Qualitätssicherung, Testabdeckung, dergleichen mehr. Aber es ist schon so, dass wir innerhalb eines Teams, was an einem Projekt arbeitet, keine Hierarchien haben.
Mhm.
Auch das sehe ich da bei einem Maschinenbauunternehmen etwas anders. Da ist schon eher, ja, da haben schon mit mehreren Hierarchiestufen zu tun, und das muss auch manchmal so die Treppe hoch und dann wieder runterlaufen, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Ja, also das ist natürlich auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber man kann schon sagen, dass ein Maschinenbauer, ich kann das ja jetzt ganz gut vergleichen, ich kenne Smartscale und auch ein Maschinenbauunternehmen, schon im Vergleich hierarchischer strukturiert sind. Also es kommt natürlich ein bisschen auch auf die Größe des Unternehmens an, aber ich sage mal, ein gutes KMU, da werden wir eine Leitung haben für die Elektrokonstruktion oder für die OT. Wir haben eine Leitung Konstruktion. Wir haben einen Produktionsleiter, der die Anlagen dann bauen muss. Das sind ja alles schon Stufen, Ebenen, die dann ja in so einer Produktentwicklungsphase ja mitspielen. Und dort Mitarbeiter müssen Kapazitäten freigeschaufelt werden. Das ist ja nicht so, dass die auf eine Entwicklung warten, sondern die haben ja auch ein Alltagsgeschäft. Und da gibt es schon Hierarchiestufen und auch dann Interessen, Kapazitätsengpässe, die irgendwie gemanagt werden müssen. Ne? Und dann, was du genau beschrieben hast, dann läuft es manchmal hoch, vielleicht bis auf Geschäftsführungsebene, die dann ja Prioritäten neu setzt. Und das macht es manchmal auch kompliziert. Und macht natürlich dann so ein Team, was dann extern dazukommt, Software entwickelt, was völlig hierarchisch flach organisiert ist. Das ist so ein Mismatch, das passt nicht so ganz.
Mhm.
Ja, also wenn der Projektleiter, der mit dem Team zusammenarbeitet, dann immer oft in der Kommunikation stehend mit dann einem Abteilungsleiter hier, einem Abteilungsleiter da.
Ja, unser Idealbild ist ja tatsächlich, wir setzen das Team da dran, ne? Das ist eine Gruppe von Menschen mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten, die aber auf Augenhöhe unterwegs sind. Es gibt vielleicht noch die Rolle Lead Developer, ne? Und letztendlich steht bei uns irgendwie eine Geschäftsführung drüber, die vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen sagt. Aber letztendlich sind das dann 3, 4, 5 Leute, die scharren mit den Hufen, die wollen delivern, möglichst viel Value für den User delivern, um immer voll auf der Terminologie-Schiene zu bleiben. So, und die fühlen sich ausgebremst, ne? Also wir müssen das ein Stück weit an der Schnittstelle organisieren auch, dass einerseits verstanden wird, hey, wir können hier mehr machen, und es kommt auch das Beste dabei raus, wenn ihr möglichst Input dafür liefert. Und dafür hätten wir halt in der Idealvorstellung gerne einen Product Owner, der dieses digitale Produkt so richtig vertreten, vorantreiben kann, der jederzeit in ein Teams-Meeting kommen kann und kann Fragen beantworten, und dann bleibt halt nichts stehen. Genau, auf der anderen Seite gibt es dann aber eben genau diese Rolle da in der Form nicht, weil diese Abstimmungsprozesse noch stattfinden und oft auch ein Go eingeholt werden muss dann noch. Und ja, ich habe auch das Gefühl, man manchmal ein bisschen unsicher ist, auch in dieser Digitalproduktentwicklung überhaupt noch, ne, und sich dann lieber nochmal vergewissert. Ich bin schon relativ viel mit Management beschäftigt an der Schnittstelle, ne? Also einerseits die Erwartungshaltung unserer Leute so ein bisschen zu dämpfen. Pass auf, wir müssen uns da natürlich auch anpassen. Und letztendlich auch den Kunden vernünftig bedienen. Dem Kunden aber andererseits auch zu sagen, dem Maschinen- und Anlagenbauer, okay, wenn ihr jetzt wirklich Ergebnis haben wollt fürs Geld und wir fertig werden wollen, dann müsst ihr vielleicht hier und da noch ein bisschen schneller werden und kürzere Wege auch einlegen. Und dann müssen auch einzelne Personen mehr Entscheidungsbefugnisse kriegen.
Genau, also das sehe ich auch. Also als kritischer Punkt ist diese Schnittstelle. Als Maschinenbauer muss man eigentlich einen Mitarbeiter dafür, ich sag mal, abstellen, in Anführungszeichen, aber ihnen die Kapazitäten geben, die Arbeit zu machen, also mit dem Team, mit dem externen Team zu kommunizieren, und man muss ihm auch die Entscheidungsbefugnis geben für viele Dinge. Dass es immer nochmal Rücksprachen, Absprachen natürlich intern geben muss. Aber eigentlich ist es das Beste, so habe ich das immer in der Erfahrung auch gemacht, dass wirklich da der Ansprechpartner im Maschinenbauunternehmen verfügbar ist für den externen. Partner und dass da eben diese Wartezeitverluste nicht so auftreten. Dass der auch auskunftsfähig ist, dass er auch Entscheidungen treffen kann. Das ist für das Team ganz wichtig. Und das ist auch für das Unternehmen wichtig, weil, muss man auch so sehen, so eine externe Entwicklung braucht auch immer ein Gesicht intern, der das auch intern vorantreibt und auch die, ich sag mal, die Wege bereitet, die Ressourcen schafft, das Verständnis schafft für die Entwicklung. Also das ist nicht nur ein Kommunikator nach außen zum externen Dienstleister, sondern auch ganz viel nach innen.
Das ist ein Prozess, den kann ich eigentlich bei fast jedem Kunden, bei dem wir länger sind, kann ich den beschreiben, wie der vonstatten gegangen ist, dass wir erst unsere Schnittstelle haben und in den kleinen Kreis an Personen, mit denen wir arbeiten, das Vertrauen wächst langsam. Also nicht nur zwischen den Personen in Unternehmen, ja, sondern auch in die Methodik, wie man vorangeht. Und es breitet sich dann aus. Und man kriegt eigentlich immer mehr Leute dazu, ne? Dann kommt noch ein SAP-Programmierer dazu, mit dem du irgendeine Schnittstelle hast. Dann hast du mal wieder was mit SBS zu tun. Dann irgendwas Organisatorisches, irgendwelche Service-Leute kommen noch. Und so verankert sich das immer weiter. Und dann wächst es irgendwann zusammen. Es ist aber ein richtig langsamer Prozess. Also du merkst richtig, dass du an kulturellen, unternehmenskulturellen Fragen so bist, ne? Und manchmal kämpfen wir damit, dass es nicht nur positive Erfahrungen mit IT gibt. Na, es wird dann gerne gesagt, ja, das kennen wir, das haben die damals bei der ERP-Einführung auch gesagt. Und da sind wir seit 3 Jahren dran und werden nicht fertig. Ja. Und jetzt kommt ihr auch noch und schafft so eine neue Software-Ruine an hier. Da fallen mir aber noch keine Antworten drauf ein, außer, nee, bei uns ist das anders.
Ja, nee, bei uns ist das anders. Ja, vielleicht muss man sich ich mag ja gerne so einen Perspektivwechsel, man muss man sich in die Lage des Maschinenbaus ein bisschen hineinversetzen. Gib mal ein Beispiel. Wir haben ja einen normalen Maschinenbauer, der jetzt mit IT-Entwicklung im klassischen Sinne vielleicht zu tun hat. Das ist so die, wie sagst du, ne, ERP-Umstellung, die SAP-Einführung, CRM-Umstellung, Einführung, Erweiterung. Ja. Das sind ja so diese klassischen Baustellen, in Anführungszeichen, die man als Maschinenbauer mit IT hat.
Wie jedes andere Unternehmen üblicherweise ja auch.
Ne? Genau, wie jedes andere Unternehmen. Das ist so der Erfahrungsschatz, den das Unternehmen hat. Da weiß es, wie es vielleicht die Projekte ablaufen, welche Schwierigkeiten es gibt, Herausforderungen so ein Projekt hat. Aber das ist die Erfahrungswelt. Und jetzt Schwarzware als Entwickler von digitalen Produkten wird quasi mit diesem Maßstab gesehen.
Wobei mir natürlich sich der Kragen aufstellt, weil wir eine ganz andere Baustelle sind.
Genau, das ist ja der Perspektivwechsel. Ne? Das ist die Erfahrungswelt des Maschinenbauers. Und nach dem Maßstab hat er gewisse Erwartungen.
Befürchtung,
wie das Entwickeln eines Digitalproduktes ablaufen wird oder ablaufen kann. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt, glaube ich, den wir gerade manchmal sehen. Denn die Erfahrungswelt ist, die sie haben, ist aber überhaupt nicht passend auf die Entwicklung von Digitalprodukten, wie SmileSquare sie macht. Denn da ist das System anders. Also ja klar, ne? Jeder kennt die Horror-Stories, ERP-Einführung, der ERP-Berater sitzt seit Monaten und programmiert irgendwelche Masken. Und am Ende kommt immer noch nicht der Versandaufkleber aus dem Drucker.
Ja, genau. Die Budgets werden gesprengt, die Timelines werden gesprengt. Und man weiß gar nicht genau, was sie da tun und warum sie es tun und wie viel das noch kosten wird. Genau.
Aber da ist ja auch die Entwicklung nicht wirklich agil. Das ist ja nicht in schnellen Schritten, sehen wir einen Fortschritt. Wir können das abgleichen jedes Mal. Passt das, passt es nicht? Haben wir was? Müssen wir ein bisschen verschieben den Fokus? Müssen wir andere Sachen entwickeln? Sondern das ist so ein bisschen Blackbox, habe ich immer dazu genannt. Ne? Du beauftragst das und dann hoffst du, dass das im Budget und Zeit bleibt. Und wenn du das schaffst, bist du total glücklich. Und wenn nicht, führt es zu Frustration.
So, und jetzt komme ich und sage, meine Antwort darauf ist offene Kommunikation und Transparenz. Das heißt, lass uns gemeinsam überlegen, wo wir hinwollen, wie der Weg dahin aussehen könnte. Lass uns offen darüber reden, wie lange es dauern könnte, welche Ungewissenheiten ich vielleicht habe in der Entwicklung, dass ich den Preis und die Zeitplanung nicht 100% voraussagen kann, sondern immer irgendwie in Schätzungen sprechen muss. Formuliere auch meine Unsicherheiten dabei, die ja da sind, Entwicklungsunsicherheiten zumindest, und denke mir, Mensch, Super, damit müsstest du das Problem jetzt ja adressieren können. Ne? Alle Karten liegen auf dem Tisch, wir reden drüber und finden die beste Lösung gemeinsam. Spür dann aber wieder, dass das ein Stück weit erstmal gegen diese Kultur geht, die man vielleicht im Unternehmen schon hat, von, man ist das gar nicht so gewöhnt, so offen über solche Dinge zu reden und schon gar nicht mit externen Dienstleistern, die man gerne in einem Werkvertrag mit einem Festpreis festnageln würde auf ein Thema. Was dann natürlich schwierig ist, wenn alles so offen angesprochen worden ist. Ne? Also wie gesagt, es funktioniert ja dann immer, aber es ist ein Annäherungsprozess. Ne?
Genau,
ich habe halt auch gelernt jetzt so über die Jahre, okay, darfst du auch nicht gleich das große Kaliber rausholen, sondern musst dich dem langsam annähern und eben ja den Bedürfnissen gerecht werden. Aber am Ende des Tages, wenn es erstmal mit dem Bestandskunden gut eingeschwungen ist, dann bist du in dieser kompletten offenen Transparenz.
Erstmal grundsätzlich ist ja die offene Kommunikation und Transparenz der richtige Weg. Man will ja nicht nur Sell-and-Forget-Geschäft machen, sondern man will ja eine Partnerschaft entwickeln, die mal zu Aufträgen führt oder zu Umsätzen führt oder eben
man eine Zeit lang nicht, ne?
Weil man einfach nicht zu tun ist. Aber es macht ja keinen Sinn, ein Produkt oder einen Service anzubieten, ja, Hauptsache verkaufen und danach will ich ja am besten nichts mehr davon wissen. Aber man ist natürlich so, dass in so Umstellungsprojekten, ERP oder Einführungsprojekten ja oftmals, ich sag mal, so ein Implementierungsaufwand so und so viele Tage ja eigentlich vorausgesetzt wird. Und es wird auch von den Partnern auch so formuliert. Das dauert dann, ja, weiß ich was, so und so viele Tage, Manntage, bis wir das umgesetzt haben. Daher kommt immer dieser Wunsch natürlich auch nach Festpreisen häufig. Ja, es lässt sich natürlich auch gut kalkulieren gegen Budgets.
Ich wünschte, ich könnte sie sagen, seriös, ne? Ohne unanständige Puffer einzukalkulieren,
genau,
die auch wieder nicht der Sache gerecht werden, nicht fair sind.
Das ist, dann muss man den Perspektivwechsel machen. Der Anbieter der ERP-Erweiterung kann es auch nicht so richtig einschätzen. Und was tut er? Der gibt einen ordentlichen Sicherheitspuffer drauf.
Ja.
Leider, da ja auch häufig genutzt werden muss.
Ja. Und dabei ist das Umfeld sogar noch verhältnismäßig einfach. Damit meine ich jetzt nicht an sich die Arbeit, die sie tun. Das ist alles komplex genug, ja, in diesen ERP-Systemen. Das ist sicherlich nicht einfach. Aber es ist eben auch das bekannte Umfeld, bei dem du letztendlich weißt, okay, so und so muss der Prozess am Ende aussehen, wenn er fertig ist. Und ich habe bestimmte Ziele, die zu erreichen sind. Zum Beispiel, dass dieses Label da aus dem Drucker kommt und die Daten richtig gebucht werden. Wohingegen du bei der Digitalproduktentwicklung ja oft noch unterwegs bist und du weißt noch gar nicht hundertprozentig genau, was du überhaupt tust. Ne? Also das ist vielleicht ein Ziel. Du willst eine Durchlaufzeit im Service verringern. Du möchtest die Anzahl der Rückfragen verringern. Du möchtest mehr Ersatzteile verkaufen. Da kannst du dir jetzt vornehmen, was du für Zahlen haben möchtest. Aber letztlich probieren wir dann ja mit den richtigen Lösungswegen eine Zeit lang herum. Und das kannst du eben so nur sehr schwer abschätzen, was da auf dich zukommt. Ne? Und dann gerade, wenn die Schnittstellen-Thematiken dazukommen, also wenn man am Anfang, wenn man das Projekt angeht, eine Sicht auf Stammdaten hat oder auf eine Ersatzteilliste in einem Excel-Sheet, dann wissen wir so ungefähr, was auf uns zukommt. Aber was dann später an der technischen Implementierung stattfindet und wie viele Abhängigkeiten du noch hast in der Entwicklung in einem ERP-System, kannst du genauso viel Zeit in die Analyse stecken, wie die Entwicklung nachher dauert, ehrlich gesagt. Und das kann man im Vorfeld unglaublich schwer abschätzen. Gibt es eigentlich spezielle Projektmanagementmethoden, die angewendet werden in der Produktentwicklung im Maschinenbau? So, ich meine, Softwareentwicklung, wir sind ja ganz groß da drin, ne? So Methoden zu erfinden.
Ja, ich hab mal den Eindruck, ne? Alle paar Jahre gibt es die neue Methodik.
Was übrigens mal ganz selbstkritisch hier für die Softwareindustrie gesagt, auch nicht unbedingt auf das Vertrauenskonto einzahlt für die Leute, die uns beauftragen, dass wir alle nasenlang irgendeinem Hype hinterherlaufen und neue Modewörter aus dem Fenster hängen.
Ich will jetzt gar nicht auf einzelne Methodiken, glaube ich, abzielen. Ich glaube, da sind auch die Unternehmen wieder sehr unterschiedlich, die Branchen sehr unterschiedlich, in denen die Unternehmen unterwegs sind. Aber was zum Beispiel mir auffällt, im klassischen Unterschied, ich meine jetzt eine reine Produktentwicklung, also es gibt im Maschinenbau zwei große Richtungen. Das ist einmal ist mal die kundengetriebene Produktentwicklung. Also wir haben Kunden, die brauchen eine bestimmte Lösung für etwas, was man also da hin entwickelt. Und es gibt eben quasi diese eigenangetriebene Entwicklung, das Produkt verbessern, schneller, effizienter machen, neue, vielleicht eine neue Technologie mit reinnehmen, anhängende Prozesse zu integrieren, also mehr zu machen als die eigentliche Maschine, vielleicht noch irgendwas zuführen, abführen, abräumen, automatisieren, noch mit Robotern. Mhm. Das sind ja also so Entwicklungen, die von außen Unternehmen oftmals selbst kommen, ein bisschen auch marktgetrieben natürlich sind, aber da passiert, das sind so diese zwei großen Richtungen, die ich sehe, wie Entwicklungen stehen. Wie das dann einzeln organisiert ist, ist dann oftmals vom Unternehmen abhängig. Was ich aber feststelle, dass man dieses Prinzip des MVPs, was es in der Softwareentwicklung gilt, also das Minimal Viable Product, mhm, dass man das nicht so häufig macht, also gerade für Kundenprojekte nicht. Also für eine Eigenentwicklung schon, da kann man sagen, okay, wir probieren jetzt hier, wir haben eine neue Technologie, wir wollen das mal ausprobieren, wir bauen einen kleinen Prototypen und testen mal. Das ist schon Schritt der E. Aber ich sag mal, im Kundengeschäft ist das sehr ungewöhnlich. Wir haben das selber, ich habe das selber versucht, Stück für Stück eins zu führen oder ein System zu entwickeln. Und es ist uns auch am Ende gelungen, dass wir mit einem großen Automobilhersteller eine integrierte Produktentwicklung gemacht haben in bestehende Systeme, die wir so ein bisschen nochmal wie Softwareentwicklung aufgebaut haben.
Aha, geht also doch?
Ja, geht doch. Aber ich kann auch sagen, warum es geht. Was haben wir gemacht? Wir haben also im Prinzip die technische Verfügbarkeit oder technische Umsetzbarkeit getestet. Also einen kleinen Prototypen gebaut, mhm, und bestimmte, kann jetzt leider nicht sagen, worum es ging, aber wir haben das quasi gemacht, um zum Beispiel die Haltbarkeit zu testen. Mhm. Weil da müssen natürlich 1000 Teile produziert werden und das muss natürlich auch über mehr als ein Jahr, am besten 2 Jahre, muss so ein Aggregat dann halten. Und das haben wir zum Beispiel getestet. Um einfach auch für uns die Sicherheit zu haben, okay, was wir da entwickeln, weil wir machen nachher Service dafür und sind auch dafür verantwortlich, dass es die Verfügbarkeiten da sind, dass das funktioniert. Das haben wir ja auch vorher gesagt. Wir haben ganz klar formuliert am Anfang, wir wissen noch nicht, ob und wie es funktioniert.
Offenheit und Transparenz, genau, ist für solche Prozesse Voraussetzung, genau.
So, dann haben wir das jetzt, schön wäre natürlich genau agil, also das immer wieder. Das geht natürlich mit einem Automobilkonzern nicht so ganz, nicht im Maschinenbau. Also haben wir ein Projekt mal Meilensteine definiert und hatten jedes Mal zum Beispiel ein Review. Mhm. Auch so eine klassische Instanz im agilen Vorgehen, zu sagen, gemeinsam abzunehmen, anzugucken, sind die Ziele, die wir in diesem Sprint quasi vereinbart haben, sind die erfüllt worden? Können wir da mit den Ergebnissen leben? Passt das? Wenn ja, gehen wir in den nächsten Schritt. Wenn nein, müssen wir nochmal weiterarbeiten an dem Baustein. Und so war auch nachher die Beauftragung. Wir haben für jeden Baustein haben wir Preis aufgerufen für die Entwicklungskosten und das wurde auch immer einzeln dann abgerechnet. Mhm. Und wir sind eigentlich immer nur zum nächsten gegangen, wenn wir wirklich alle zufrieden waren mit dem davor. Das war sehr ungewöhnlich. Warum hat das funktioniert? Weil die Kundenbeziehung schon seit 20 Jahren besteht. Also man nicht mit den einzelnen Mitarbeitern, aber man kennt sich.
Ja.
Man arbeitet schon lange vertrauensvoll zusammen. Man hat auch eine gewisse Offenheit. Man kann auch diese Offenheit ganz in so einem Meeting einfach offen sagen, wir wissen zum Beispiel noch nicht, ob das geht, weil Hersteller, der Lieferant hat gesagt, eigentlich nicht geeignet, aber könnte gehen. Da muss man Vertrauen gewinnen. Das gewinnt man natürlich über einen langen Zeitraum durch gute Arbeit, das ist klar, und durch guten Service. Aber es ist Grundvoraussetzung. Ohne das wird es leider nicht geben. Aber das würde ich mir wünschen für Maschinenbau, dass solche Modelle vielleicht häufiger passieren. Vielleicht gibt es die auch, ich kenne sie nicht. Wer vielleicht, wenn der eine oder andere hört, das hier hört und eine Idee hat oder was weiß, dann gerne mal uns anschreiben und uns da sagen, weil ich finde sowas spannend.
Auf jeden Fall. Wir sprechen ja auch mit vielen Unternehmen, die jetzt nicht nur Kunden von uns sind, sondern auch hier als Podcast-Gäste, Vertreter von Unternehmen, die sich da reinstürzen, ne, die für sich diese Entwicklung ja auch machen und lernen, Digitalprodukte zu entwickeln, mit oder ohne externen Partnern. Da gibt es ja auch verschiedene Settings. Die Berichte sind eigentlich überall die gleichen, finde ich, also dieser Grundtenor ist, eigentlich haben wir es nicht so in der DNA, eigentlich ticken wir anders. Es fühlt sich nach Widerspruch an, nach Gegensatz an, oft, auch so wie es sich für mich anfühlt, wenn ich jetzt mit mir neuen Maschinenbauunternehmen spreche über mögliche Beauftragung, dann spüre ich auch oft erstmal einen Gegensatz, den man dann so langsam anfängt aufzulösen und sich entgegenzukommen und diese Vertrauensbasis aufzubauen. Aber ich glaube letztendlich, und das Beispiel, was du jetzt genannt hast, diesen Gegensatz gibt es so ja gar nicht. Ne? Es gibt eine etwas unterschiedliche Kulturen, die unterschiedlich gewachsen sind. Natürlich kann man nicht jeden Ansatz in jeder Welt in der vollen Ausprägung fahren. Das ist auch klar. Aber eine Annäherung ist möglich. Und letztendlich kommt es ja darauf an, wie du es dann in der Schnittstelle ausbalancierst, damit du den Bedürfnissen der unterschiedlichen Gewerke, mit denen du es dann zu tun hast, einfach gerecht wirst. Das finde ich eigentlich ganz versöhnlich, so als Abschluss.
Ja, also
nicht alle Hoffnung verloren.
Die Hoffnung ist nicht verloren, nein. Ich glaube auch, im Maschinenbau setzt, oder die Produktentwicklung ändert sich ja auch. Also ich glaube, die Zyklen werden kürzer, einfach weil auch die technologischen Entwicklungen schneller sind. Also ich sag mal, ich kenne das ja gut, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, wie schnell haben wir entwickelt, wie waren die technischen Sprünge und heute. Da habe ich so manchmal das Gefühl, die Zyklen der technischen Entwicklung sind viel schneller.
Also auch bei der Hardware.
Auch bei, ja, Hardware. Es geht jetzt nicht darum, dass immer irgendwas schneller ist, aber ich sage mal, vor 3 Jahren haben wir noch nicht über irgendwelche KI-Bausteine in SBS-Steuerung gesprochen.
Mhm.
Da haben wir vielleicht über die OPC-UA-Schnittstellen Bausteine gesprochen.
Mhm.
Und heute ist das quasi, also ich würde mal sagen, bei vielen schon einfach Standard.
Ja.
Ob das dann ausimplementiert ist und wie, das ist noch was anderes. Aber ja, nee, das können wir, das machen wir.
Ja.
Und ich glaube, da ist so ein bisschen mehr Taktung drin. Ne? Oder wir reden jetzt von generativer KI. Gerade überall in Unternehmen werden die ersten Projekte angeschoben. Ich glaube, das hat sich vor 2 Jahren auch noch nicht einer so wirklich auf dem Schirm gehabt. Aber vor einem Jahr noch nicht mal so richtig.
Ja, stimmt. Merkst du auch in diesem Netzwerktreffen, in dem wir da so manchmal aktiv sind, wenn du solche Dinge vorstellst, die Resonanz ist schon größer geworden, auch wenn du mit einem, sag mal, technologiegetriebenen Thema irgendwo reinkommst. Es ist zwar auch ein sehr starkes Nachfragen nach, was ist der Nutzen und wo führt mich das hin, dass es keine reine Technik verliebt hat, was ich persönlich ganz sympathisch finde, weil es soll ja am Ende des Tages auch irgendeinen Nutzen stiften in den fertigen Produkten. Ja, stimmt, da ist auch ein Interesse da. Ne? Vielleicht ist das auch so ein Prozess, der jetzt sich langsam beschleunigt.
Genau, und das ist immer diese technische Komponente, aber das wird sich auch in der Unternehmensstruktur, in der auch, das große Wort Kultur, merkt man ja auch, dass da Bewegung drin ist in vielen Unternehmen, dass sich da was ändert. Gerade wenn man jetzt so im Netzwerk mal guckt und sich die einzelnen Unternehmen so ein bisschen genauer kennt und die mal unterhält, da passiert schon gerade viel.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder an die Arbeit, um da weiter drauf einzuzahlen, oder?
Ja, machen wir.
Alles klar, Manuel, dank dir. Bis zum nächsten Mal.
Gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.